Ich war natürlich froh, da raus zu sein. Das war natürlich schon mal so ein Euphorie-Moment. Ich glaube, der Horror kommt erst danach. Wenn man sozusagen versucht, sich so eine Art, ja, wie soll ich sagen, das klingt ein bisschen krass, aber ist halt echt so ein neues Leben aufzubauen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stories. Vielleicht hat es heute schon bei euch an der Tür geklingelt. Keine Ahnung, wahrscheinlich war es die Nachbarin, die Mehl oder Eier oder Möhren oder so brauchte. Vielleicht war es der Postbote mit einem Paket. Oder vielleicht waren es auch die Zeugen Jehovas, die mit euch über Gott und die Bibel reden wollten und von euch wissen wollten, warum es so viel Böses auf dieser Erde gibt oder so. Jeder von uns hat sie schon mal gesehen. Wenn nicht an der eigenen Haustür, dann vielleicht in der Fußgängerzone mit diesem kleinen Wägelchen mit Broschüren drauf. Viel mehr bekommen wir auch eigentlich nicht mit von den Zeugen Jehovas, die meisten von uns zumindest. Aber das werden wir hier heute ändern. Wir sprechen nämlich über ein neues Buch, das heißt Kein Teil der Welt. Und in diesem Buch geht es um ein Mädchen, das bei den Zeugen Jehovas aufwächst und von ihrem Leben da erzählt. Ich habe die Geschichte sowas von verschlungen und war danach extrem angefixt von diesem Thema, obwohl ich vorher auch schon mal ein, zwei Zeugen Jehovas Bücher gelesen habe. Deswegen freue ich mich total, dass ich mit der Autorin drüber sprechen konnte und ich fand sie im Gespräch tatsächlich super offen und cool und hätte am liebsten noch viel, viel länger mit ihr gesprochen. Ich glaube trotzdem, dass man in diesen 45 Minuten schon sehr viel lernt und mitbekommt über ihre Erfahrungen und ihre Geschichte, die sie geschrieben hat, und deswegen wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß bei der Lesung mit Stefanie de Velasco. Der Springtanz zum Mikrofon. Hi. So, erstmal für alle, die jetzt gerade so denken, de Velasco, woher kenne ich diesen Namen? Du hast ja schon mal ein Buch geschrieben, 2013, Tigermilch hieß das. Ein sehr erfolgreiches Buch, ein Bestseller, lief vor 2 Jahren dann auch im Kino. Und ich habe gesehen, du hast mitgespielt in diesem Film, richtig?
Ja. Ich war eine Krankenschwester.
Wie kam das? Hast du gesagt, okay, ihr dürft das nur verfilmen, wenn ich die Krankenschwester sein darf? Oder wurdest du gezwungen? Oder?
Nee, ich kannte die Regisseurin tatsächlich, weil ich früher in meiner Jugend selber Filme gedreht habe. Unter anderem auch mit Ute Wieland einen Film gedreht habe. Mhm. Und dann hat Ute zu mir gesagt, ja, willst du nicht mitspielen? Und dann habe ich gesagt, ja, klar. Und dann hat sie mir gesagt, es gibt die Rolle und es gibt die Rolle und es gibt die Rolle. Jamila war ja schon besetzt, also habe ich die Krankenschwester gespielt.
Okay. So, das war 2013, jetzt ist als du das Buch geschrieben hast, war 2013, jetzt ist 2019. Was ist in den 6 Jahren dazwischen passiert? Wo warst du, was hast du gemacht?
Ja, ist nicht viel passiert. Ich saß eigentlich nur am Schreibtisch und habe an diesem neuen Buch geschrieben.
Tatsächlich 6 volle Jahre.
Ja, also das ist natürlich jetzt so ein bisschen so ein Klischee. Natürlich habe ich nicht 6 Jahre dran geschrieben. Ich habe die ersten 3 Jahre, sagen wir mal, versucht, dieses Buch zu schreiben und bin aber nicht so wirklich weitergekommen und bin sehr viel mit meinem Hund spazieren gewesen und irgendwann dann aber löste sich so etwas. Aber es war tatsächlich ein sehr, sehr mühsamer Prozess. Also es war ganz anders als bei Tigermilch, wo ich das Gefühl hatte, so ja, da muss ich irgendwie nur so diesen Mädchen so hinterherlaufen und so dokumentieren, was die so machen. Das war hier nicht so. Und das hat natürlich auch damit zu tun, dass diese Geschichte sozusagen viel mehr auch mit meiner persönlichen Geschichte zu tun hat.
Genau, du bist auch bei den Zeugen Jehovas aufgewachsen, warst da in so einer Gemeinschaft, bis du 15 Jahre alt warst. Warum dann nicht mehr? Was ist dann passiert?
Warum dann nicht mehr? Ja, das ist eine gute Frage. Also wenn man in so einem Universum, sage ich mal, groß wird und dort, so wie ich, hineingeboren wird, dann hinterfragt man das natürlich erstmal nicht. Also das ist dann sowas Gesetztes. Also man hinterfragt nicht die Dinge so, wie wenn man da sozusagen als Erwachsener hineingeht oder sich für etwas bewusst entscheidet. Von daher ist es natürlich ein ganz schön verrückter Prozess. Also bei mir hat das, glaube ich, auch so viel mit dem Alter zu tun, in dem ich mich da gelöst habe. So mit 14, 15, 16 war das so. Wo es auch gar nicht irgendwie so groß darum ging, jetzt so zu hinterfragen, was dieser Glaube eigentlich ist. Also ich habe mich da jetzt nicht hingesetzt und gesagt, ja, das und das und das, das stimmt jetzt irgendwie nicht, sondern ich fand das halt alles schon so ein bisschen gaga, also schon ein bisschen schwachsinnig. Also je älter ich wurde, desto mehr merkte ich so, es ist irgendwie, also das kann irgendwie alles nicht so richtig stimmen. Aber was natürlich auch irgendwie wichtig war, ist einfach so, dass ich mich in dieser Gemeinschaft einfach nicht mehr wohlgefühlt habe. Also dass das halt eine, dass ich sie anders als Kind, habe ich mich dort sehr aufgehoben gefühlt zum einen, zum anderen eben aber was auch immer verbunden mit so einer Angst natürlich, vor diesem sogenannten Harmagedon. Aber je älter ich wurde, desto mehr habe ich das eben so als Zwang empfunden, dort weiter drin zu sein.
Und wie du dann ausgetreten bist, was genau davor passiert ist, was danach passiert ist und was das alles mit deinem neuen Buch Kein Teil der Welt zu tun hat, darüber sprechen wir hier in der nächsten Stunde. Ich freue mich sehr auf die 1 Live Stories Lesung mit Stefanie de Velasco. Stefanie, du bist ja in Oberhausen geboren und dann nach St. Augustin gezogen, hier im Sektor, also aufgewachsen. Was ist so das Erste, an das du denkst, wenn du dich an deine Kindheit erinnerst früher?
Oh, ich habe so viele Erinnerungen an meine Kindheit. Also ich glaube, davon zehre ich auch immer in meinen Texten sehr, dass die so eindrücklich sind. Wenn du jetzt von Oberhausen und St. Augustin sprichst, ich kann mich sehr gut an die Bettwäsche erinnern, in der wir geschlafen haben in der ersten Nacht in unserem in dieser Doppelhaushälfte, in die wir gezogen sind von Oberhausen nach St. Augustin.
Was war da drauf?
Nichts Besonderes, die war nur braun mit so großen Blumen, aber jetzt, die ist schon so uralt. Ich habe die aber immer noch, ich habe die damals meiner Mutter abgezogen, jetzt schläft mein Hund darauf.
Aber jeder, ich glaube, jeder hat noch so diese ganz, irgendeine ganz, ganz alte Bettwäsche im Schrank.
Ja,
ich denke nämlich auch gerade an eine, die ist so hässlich und man denkt sich aber, ach komm, irgendein Besuch oder so.
Ja,
oder halt der Hund.
Ja, aber Marie Kondo würde sagen, die muss in diese Kiste, diese, wie sagt man, diese Nostalgiekiste.
Ja,
da muss
genau,
die dann
da
rein.
Darf sie auch drin bleiben.
Genau.
So. Du bist bei den Zeugen Jehovas aufgewachsen, so wie die Figur in deinem Buch auch. Waren deine Eltern da einfach schon vor deiner Geburt Mitglieder oder wie kam das bei dir?
Ja, genau. Also ich bin wie die beiden Protagonistinnen in meinem neuen Roman auch in die Zeugen Jehovas reingeboren worden. Also ich habe das gar nicht erlebt sozusagen, dass die Außenwelt. Also meine ersten Erinnerungen, wenn du mich jetzt auch nochmal auf diese Erinnerungen, ich erinnere mich natürlich auch an diesen ersten Königreichssaal in Oberhausen. Das waren so pinke Stühle und die waren so, ich kam mit meinen Füßen noch nicht so auf den Boden, das weiß ich auch noch. Und da war so eine nette Dame, die hat immer Klavier gespielt, die Königreichslieder immer so mit Klavier begleitet.
Königreichssaal ist, reden wir vielleicht später auch nochmal ein bisschen genauer drüber, der spielt nämlich auch eine große Rolle im Buch, aber das ist so, was ist es, so der Versammlungsort der Zeugen Jehovas Gemeinden, ne?
Genau, das ist so eine Art Gotteshaus, so eine Art Gemeindehaus, genau.
Es gibt ja so ein paar Fakten oder Gerüchte über die Zeugen Jehovas, die so durch die Welt geistern, mit denen man sagt, stimmt das jetzt nochmal oder nicht, ist es doch so. Viele denken, glaube ich zum Beispiel, dass die Zeugen Jehovas eine Sekte sind. Stimmt das?
Naja, also rein rechtlich gesehen ist das nicht so. Also ich meine, wenn man jetzt mal überlegt, was ist eigentlich eine Sekte? Also Sekte bedeutet, glaube ich, sowas wie Absplitterung vom wahren Glauben oder so. Da würden die Zeugen Jehovas jetzt natürlich sagen, alle anderen sind die Sekten und wir sind die, die den wahren Glauben praktizieren.
Gut, alles eine Sache der Perspektiven.
Alles tatsächlich eine Sache der Perspektive, aber die Zeugen Jehovas sind mittlerweile eine anerkannte religiöse Glaubensgemeinschaft und besitzen auch den Status der Körperschaft des öffentlichen Rechts. Das war in meiner Kindheit noch nicht so. Da stand dann immer auf den Zeitschriften hinten drauf Wachtum, Bibel und Traktatgesellschaft und dann irgendwie e.V. Und ich weiß noch, ich habe mal gefragt, was e.V. bedeutet und ich dachte, das würde irgendwas total Tolles bedeuten, sowas wie eifrige Verkündiger oder und dann hieß es einfach nur eingetragener Verein und ich dachte so,
ich trete
wie
aus.
Weltlich ist das bitte? Das klingt so gar nicht.
Weltlich ist doch immer, weltlich ist das Schlechte, ne? Also weltlich sind die anderen und weltlich ist das, von dem man sich abschottet, richtig?
Genau, richtig. Die erste Lektion, Mona, hast du schon.
Check. Ich habe wirklich nach deinem Buch mich in dieses Thema reingeschützt. Ich glaube, ich habe alle Zeugen Jehovas Dokus geguckt in den letzten 4 Tagen, die es gibt. Ich habe das Gefühl, ich bin jetzt wirklich ein totaler Profi und deshalb weiß ich auch, dass Zeugen Jehovas ja eigentlich nur dafür leben oder ein großer Teil des Lebens richtet sich danach, dass sie übrig bleiben wollen am Ende des Weltuntergangs. Armageddon, hast du gerade schon erwähnt, bedeutet in deren Glauben, dass Zeugen Jehovas, die Jehova treu waren, auf der Erde bleiben. Die Erde wird ein Paradies und der Rest der Welt geht unter.
Ja, so ungefähr. Also so genau weiß das natürlich niemand, außer Jehova.
Ach so, klar.
Also in meinem Buch gibt es auch so eine Szene, wo also die Eltern von der Protagonistin, von der Esther, auch hoffen, dass Frank Elstner überlebt, weil sie Wetten, das so toll finden. Aber das
für die
weiß
Jüngeren,
man natürlich
Frank
nicht.
Elstner hat das mal moderiert vor Thomas Gottschalk.
Oh Gott,
musste
ja,
ich
natürlich.
Auch erst mal.
Oh mein Gott, ich bin so alt. Oh Gott, warum habt ihr mich überhaupt eingeladen?
Um auch mal sowas in die Welt rauszutragen.
Genau, also Frank Elstner, was macht, gibt's den überhaupt noch?
Keine Ahnung. Der hat dann Verstehen Sie Spaß gemacht und der,
ja,
ich habe den letzten noch in einem
doch,
Podcast
also es
gehört.
Also ist ein sehr, ist sehr netter, meine Mutter fand ihn immer sehr, sehr nett. Und auch wenn der aus der Welt war.
Du bist ja dann auch ganz normal zur Schule gegangen, ne? Weil das ist ja so die Sache, die dann doch irgendwie weltlich ist, Zeugen Jehovas Kinder gehen zur Schule. War das dann so, dass du dich da so ein bisschen eher wie so eine Außenseiterin gefühlt hast oder dachtest du dann auch, oh Gott, ihr Armen, wenn die Welt untergeht, seid ihr alle tot und ich bin dann noch da, hä?
Ja, also ist tatsächlich sehr ambivalent. Also einerseits ist das natürlich ein bisschen unangenehm, also nicht nur ein bisschen, sondern sehr unangenehm, immer so eine Ausgrenzung zu erfahren, wenn andere Geburtstag feiern oder auch sowas wie diese ganzen Lieder, die gesungen werden. Diese ganzen Weihnachtslieder, Martinslieder und was weiß ich, rauf und runter.
Geburtstagskuchen und sowas auch,
ja,
oder?
Geburtstagskuchen natürlich.
Da hast du auch nicht gegessen?
Nein.
Du hast mit 9 oder so, hat denen jemand gesagt, die Lisa hat Geburtstag hier, Brownies hast du nicht gegessen.
Mit 9, mit 5 schon. Damals gab es keine Brownies.
Haben hier
wir Marmorkuchen gegessen.
Keksen, Marmorkuchen.
Nee, tatsächlich war das war tatsächlich so. Also wenn dann in der Schule, also was weiß ich, im Kindergarten werden ja schon Geburtstage gefeiert. Und dann war ich dann schon so als 5-Jährige so ein bisschen in der Bredouille. Und die Kindergärtnerinnen oder Erzieherinnen, wie man heute sagt, die wussten auch nicht so recht, was sie jetzt mit mir so machen sollen. Manchmal haben sie mich vor die Tür geschickt und manchmal habe ich halt da so drin gesessen und nicht gesungen. Und es ist aber gleichzeitig natürlich auch ganz interessant, weil es natürlich so eine sehr rudimentäre Form von zivilem Ungehorsam.
Ja, und, aber als Kind ist das, finde ich, schon krass.
Ja, und aber ich wusste ja, wofür ich es tue. Also ich wusste ja, ich komme ins Paradies.
Wow. Bei mir ist es so, ich finde es ja völlig in Ordnung, wenn Leute das glauben. Ich finde es auch in Ordnung, keinen Geburtstagskuchen zu essen und nicht zu rauchen. Also ich glaube, das ist ja auch so eine Regel und sowas. Das ist alles so deren Sache. Es gibt wirklich nur eine einzige Sache, bei der ich sage, das ist wirklich völlig irre.
Sex vor der Ehe.
Nee, da kommen wir später noch zu. Das finde ich auch, kann ja auch jeder machen. Aber keine Bluttransfusion zu erlauben. Das heißt, wenn Eltern, die Zeugen Jehovas sind, zu ihrem Kind ins Krankenhaus kommen, das hatte einen Autounfall, dann lassen die das eher sterben, als diesem Kind eine Bluttransfusion zu geben. Und da, obwohl ich alle Dokus geguckt habe, bin ich immer noch nicht hintergestiegen, was das soll. Kannst du das erklären?
Also, ich weiß nicht, wie die Lehre der Zeugen Jehovas heute, was sozusagen der aktuelle Stand da ist. Mein Buch spielt in Anfang der 90er nach dem Mauerfall. Und zu der damaligen Zeit war das so, dass die Zeugen Jehovas fremdes Blut abgelehnt haben, auch so wie du das gerade geschildert hast. Und dabei beziehen die sich auf eine Bibelstelle in der Apostelgeschichte, in der eben genau das vorgeschrieben wird. Und das nehmen die meisten, beziehungsweise also die Zeugen Jehovas, alle sehr ernst. Wie das heute gehandhabt wird, das weiß ich nicht. Da bist du vielleicht schlauer als ich. Also die Lehre der Zeugen Jehovas hat sich auch ein bisschen verändert. Also ich sage das, ich betone das nur, weil mein Buch in einer Zeit spielt, in der ich das selber noch erlebt habe und in der eben diese Lehre so war, wie sie in dem Buch geschildert ist. Und da war das tatsächlich so. Und das war nicht nur Bluttransfusion, sondern auch sowas wie, es gab auch jetzt keine Bratwurst vom Imbiss, weil man nicht wusste, woher kommt diese Wurst? Also ist da Bluteiweiß drin oder nicht?
Es gab also sowas auch, wie Blutwurst oder so ist auch
nee, gar Blutwurst kein Thema, sowieso ne? nicht, aber auch sowas wie Wiener Würstchen oder sowas, so eine Bockwurst. Weil es gibt auch Würstchen, in denen Bluteiweiß drin ist.
Und echt?
Ja. Ist auch ein bisschen eklig ja, eigentlich. Aber unabhängig davon, also es ist alles eklig, was in Wurst drin ist, glaube ich. Aber,
ich wollte es nicht sagen, habe ich auch gerade getan. Trotzdem naja, manchmal.
Wir wollen nicht die Fleischesser schämen oder blamen, aber...
Bleiben wir bei den Zeugen
genau,
Jehovas.
Genau, bleiben wir bei den Zeugen Jehovas. Ja, also das ist tatsächlich so, ja. Und ich hatte als Kind so einen Blutausweis, auch wie die Mädchen in dem Roman. Du bekommst so einen Blutausweis und am besten trägst du den immer am Körper. Und das macht natürlich was mit dir.
Aber ne? Also da steht dann drauf, kein Blut.
Das ist so ein Faltblatt, das machst du so auf und dann ist da vorne so eine Blutkonserve drauf, wie so in so einem Verkehrsschild, wie so durchgestrichen, ne? So wie so, ne? Und dann steht da drauf kein Blut, genau. Und halt aber auch noch ausführlicher, also sozusagen so.
Das taucht auch zum Beispiel in deinem Buch auf, das kenne ich nicht aus einer Doku, sondern aus deinem Buch und genau da steigen wir jetzt auch ein. Du liest uns nämlich direkt den Anfang vom ersten Kapitel vor, deswegen sagen wir da gar nicht viel zu, sondern hören uns das erstmal an, wie dieses Buch losgeht.
Ja, ich sag vielleicht doch noch einen kurzen Satz.
Gerne.
Und zwar, diese Geschichte beginnt damit, dass eine Zeugen Jehovas Familie, sogenannte Sonderpioniere vom Westen, also von einem kleinen Ort hier im Rheinland, nach Ostdeutschland, nach dem Mauerfall auswandern sozusagen, um dort das Königreich zu verkünden. Esther, ruft Mutter. Ganz hinten am Horizont steht dicker, schwarzer Qualm. Es brennt, es brennt. Es brennt nicht. Es sind nur die Schornsteine. Rauchende, alte Zuckerhüte. Sie kommen demnächst weg. Man macht ja doch keine Feuerzangenbowle, hat Vater gesagt. Und wenn, dann nicht aus denen da. Das Schild steht schon am Eingang. Ich kann es von meinem Fenster aus sehen, strahlend weiß, als hätten Außerirdische es dorthin gestellt. Hier entsteht in Kürze ein Globus-Gartencenter. Ein schmaler Fluss quetscht sich an der Fabrik vorbei. Am Ufer sammelt sich cremefarbener Schlackeschaum, dick und steif wie Schlagsahne. Allein vom Anblick wird einem schlecht. Am Fluss stehen Häuser, die Fassaden nicht grau, nicht braun. Ich muss noch einen Namen für diese Farbe finden. Grauen. Die Dächer sind fast alle zerstört, die Fensterscheiben zertrümmert, aus Wut oder die Zeit hat sie totgeschlagen. Auch auf der Straße muss man aufpassen. Immer wieder fallen Fassadenbrocken herunter. Manche sind hart, manche weich und porös. Die Leute hier fegen die Brocken an den Sonntagen in die Hinterhöfe. Dort entstehen immer größere Türme, jeder Hof ein kleines Babylon, das sich einfach nicht ergeben will. Ich habe lange überlegt, woran mich diese Steine erinnern. Ich bin in die Hocke gegangen, habe sie in die Hand genommen, sie gewogen und sie zwischen den Fingern zerrieben. Dann ist es mir wieder eingefallen. Wenn Hunde zu viel Knochen fressen, hinterlassen sie so etwas. Früher haben Sulamit und ich solche Brocken manchmal auf den Feldwegen neben unseren Himbeeren gefunden und mit Kreide verwechselt. Wir haben den Platz vor der Garageneinfahrt damit bemalt. Ich habe versucht, meinen Namen damit zu schreiben, das S in der Mitte falsch herum, weil ich es noch nicht besser wusste, weil ich noch gar nicht richtig schreiben konnte. Sulamit malte unser Haus, vor der Tür mich, in den Fenstern Mutter und Vater, ihre Köpfe Dreiecke mit spitzen Kinnen und ihre Nasen Striche und Kreise. Riesige Nasenlöcher, richtig entstellt sahen sie aus mit diesen Nasen, bis Sulamit die Kreide plötzlich fallen ließ. »Das ist Hundescheiße«, flüsterte sie. »Scheiße«, ich kannte dieses Wort, aber ich hatte es noch nie jemanden laut sagen hören. Es zischte in meinen Ohren, als würde jemand Snickers braten. »Esther«, ruft Mutter wieder. Draußen flattern Sulamits Kleider. Ich habe sie vor mein Fenster gehängt, damit ich das alles nicht ständig sehen muss. Die alten Schornsteine, die kaputten Häuser, den verdreckten Fluss, das Rote Meer. So hat Mutter es gestern genannt, bei unserer ersten Zusammenkunft. Jeder hat von zu Hause Stühle mitgebracht, weil im Königreichssaal noch keine stehen. Wir werden hier in Peterswalde die Ersten sein, die eine Zentralheizung haben, aber noch ist die Anlage nicht montiert. Es war bitterkalt. Wir studieren immer noch der größte Mensch, der je lebte. Die Bücher aufgeschlagen, saß die ganze Versammlung auf den mitgebrachten Stühlen. Es roch nach Farbe, die Neonröhren an der Decke knackten wie alte, gebrechliche Knochen. Eine winzige Motte raste ins Licht, immer und immer wieder, prallte ab und fiel irgendwann tot auf mich herab. So müssen Luzifer und seine Dämonen ausgesehen haben, als sie aus dem Himmel geworfen worden sind, hätte Sulamit gesagt. Manchmal hat sie sich solche gottlosen Sätze ausgedacht, nicht aus Respektlosigkeit, einfach nur, um alles ein bisschen besser ertragen zu können. Ich habe eine Gänsehaut bekommen. Ich weiß nicht, ob wegen der Kälte oder weil es mir Angst macht, dass ich Sulamit so oft mit mir reden höre, dass sie so gut wie immer bei mir ist, neben mir, auf einem dieser harten Klappstühle. Sulamit kratzt sich am Hals, ribbelt sich ein Sockenbündchen auf. Sie starrt auf ihr Buch. Der größte Mensch, der je lebte, Jesus und Petrus im Boot. Sie nimmt einen Kuli und malt zwei Sprechblasen über die Köpfe. In die Sprechblase über Petrus schreibt sie, bald ist Spargelzeit. In die über Jesus schreibt sie, sail away und becks auf das Boot. Jesus sieht auf einmal wie ein Partylöwe aus und Petrus gar nicht mehr verzweifelt, sondern einfach nur wie jemand, der sich wie blöde auf den nächsten Spargel freut. Ich habe ihre langen Haare auf meinem Unterarm gespürt, diese blonde, undurchdringliche Matte, wie sie vor Lachen bebt. Doch dann habe ich gesehen, dass da gar keine lange Matte ist, sondern nur Mutters Bluse, die meinen Arm berührt. Mutter mit ihrer Lady-Di-Frisur. Und dann ist mir alles wieder eingefallen. Es hat sich angefühlt, als hätte ich gerade eben erst davon erfahren. Sulamit ist nicht mehr da. Mitten in der Nacht haben sie mich geweckt und ins Auto gepackt. Ich habe geschrien, aber es hat nichts geholfen. Es ist doch nur zu deinem Besten, hat Mutter gesagt, als wir am nächsten Morgen hier angekommen sind. Einmal wirst du uns dankbar dafür sein.
Ein Mädchen, das bei den Zeugen Jehovas aufwächst, darum geht sie heute bei uns in der Storys-Lesung in 1 Live. Stefanie de Velasco ist bei uns zu Besuch. Die war bis zu ihrem 15. Lebensjahr selber Zeugin und hat jetzt eben einen Roman über diese Zeit geschrieben, über ihre Erinnerung und das Ganze natürlich irgendwie weitergesponnen. Wir haben gerade auch schon den Anfang von deinem Buch gehört, Stefanie, und haben Esther kennengelernt. Sagst du eigentlich Esther oder Esther?
Esther.
Die ist mit ihren Eltern kurz nach der Wende aus dem Westen in ein Dorf nach Ostdeutschland gezogen, weil die Eltern da so eine Gemeinde neu aufbauen mussten, ne?
Ja, also die Zeugen Jehovas waren in der DDR verboten. Es gab keine Königreichssäle da. Die durften auch nicht von Haus zu Haus gehen. Und als die Mauer fiel, gab es sehr, sehr viele, gab es sozusagen so ein ja, wie soll ich sagen? Das Lustige ist, die heißen auch noch Sonderpioniere. Also diese Zeugen Jehovas, die 120 Stunden im Monat in Predigtdienst gehen. Und es gab so eine
kurz,
Art...
Was heißt nochmal Predigtdienst?
Predigtdienst ist das, wenn die an der Haustür klingeln.
Das ist ja auch so wirklich das, was wir, glaube ich, ja auch so kennen von denen. Musstest du das eigentlich auch früher machen?
Ja, aber sicher. Natürlich.
Ehrlich?
Ja, klar.
Und also... Ich habe jetzt in deinem Buch gelernt, da werden ja auch wirklich dann so Notizen gemacht, je nachdem, wie die Menschen reagieren.
Genau, KI, kein Interesse.
Also wenn ich aufmache und ich sage, sorry, möchte ich nicht, dann die sind dann ja auch nicht so, dass sie so drauf beharren und immer weiter, sondern dann gehen die auch und dann schreiben die sich KI auf.
KI, kein Interesse und damit bist du verloren für das Paradies.
Was
das war deine Chance.
Was denken die dann über mich? Das frage ich mich wirklich. Was
du tust ihnen leid.
Ja.
Verlorenes Schaf.
Oh.
Tja.
Und was wäre, wenn ich jetzt zum Beispiel so sage, ja, finde ich schon spannend, würde ich gerne mit euch drüber reden. Ich habe nur jetzt gerade die Suppe auf dem Herd und ich kann wirklich nicht, weil bla. Was würden die sich dann notieren?
Dann würden die sich RB, Rückbesuch, notieren. Und dich nochmal aufsuchen.
Und was wird dann passieren? Ich habe es noch nie ausprobiert, aber...
Ja, dann würden die das vortragen, was sie dir auch beim ersten Mal hätten vortragen wollen. Würden die aktuellen Zeitschriften mitbringen. Wachtum und Erwachet erscheint alle 2 Wochen.
Und da steht dann drin was zum Beispiel?
Ja, das ist eine gute Frage, was da drin steht. Also ich... Also da steht eigentlich immer derselbe Kram drin. Also es ist, ich weiß nicht, ich habe lange nicht mehr in einen reingeguckt. Aber ich glaube nicht, dass sich das besonders geändert hat in den letzten 25 Jahren. Also es sind halt so kurze, beschauliche Artikel, die dir so bestimmte Themen der Bibel nahebringen wollen. Und am besten mit irgendeiner aktuellen Anbindung. Das funktioniert manchmal besser, manchmal weniger gut.
Ich frage mich ja immer, also ich finde das ganz... bemerkenswert, wie Menschen so eine Motivation aufbringen. Auch diejenigen, die dann in der Einkaufsstraße einfach stehen, stundenlang mit ihrem Wagen und einfach nur warten, dass sie jemand anspricht oder so. Nachdem du das ja auch gemacht hast und so da drin warst in deiner Kindheit und so frühen Jugend, was würdest du sagen, ist so die größte Motivation, auch so andere davon überzeugen zu wollen?
Ja, also ähnlich wie in meinem Buch ist es bei mir ja auch so gewesen, dass ich nicht da reingeboren bin, dass ich da reingeboren worden bin. Und deswegen ist diese Frage ein bisschen schwer zu beantworten. Also Esther und Sulamit kennen das ja auch nicht anders. Sie sind auch beide sozusagen von klein auf dort drin und wachsen ganz selbstverständlich mit diesem, mit dieser Lehre auf, mit diesem Glauben und stellen das deswegen natürlich auch nicht in Frage. Und das ist bei jemandem wie zum Beispiel der Mutter von Sulamit, das ist natürlich immer so die Frage. Also das hat mich natürlich auch für den Roman interessiert. Also in was für einer Verfassung muss man sich eigentlich befinden, um einer solchen Glaubensgemeinschaft ja beizutreten? Und in meinem Roman ist das ja, Sulamit ist ja ein rumänisches Flüchtlingskind und ihre Mutter hat eine sehr traumatische Fluchterfahrung hinter sich und ist quasi für alles dankbar, was ihr in diesem neuen Land, dessen Sprache sie zwar beherrscht, aber wo sie natürlich trotzdem nicht zu Hause ist, bekommt. Und das bekommt sie dann eben auch von Esthers Eltern. Und der Glaube, die Lehre an sich, das ist dann sozusagen auch oft, habe ich manchmal so das Gefühl, also zumindest auch ist das zumindest, habe ich das jetzt für den Roman so eingeordnet, was Sekundäres. Also ja.
Total schwierig, finde ich, das so von außen irgendwie nachzuvollziehen. Aber zumindest in deinem Buch hatte ich immer wieder so das Gefühl, auch wenn man diese beiden Mädchen und ihr Leben kennenlernt, dass man zumindest näher ranrückt. Und das Besondere am Buch ist, dass du es nicht nur aus der Gegenwartssituation erzählst. Also man lernt nicht nur das neue Leben von Esther in diesem Ostdorf kennen, sondern du gehst immer wieder auch zurück in diese Freundschaft von ihr und Sulamit. Und so ein Kapitel liest du uns jetzt vor, zumindest einen Teil daraus.
Jawohl. Genau, so ist das. Ich kann mich kaum an einen Tag in meinem Leben erinnern, den ich ohne Sulamit verbracht habe. Sie war schon da, bevor die Welt zu der wurde, die sie heute ist. Wir gingen zusammen in den Kindergarten und in die Schule. Wir fuhren zusammen in den Urlaub und standen jeden Samstag gemeinsam auf dem Marktplatz vor dem Kaufhof im Straßendienst. Zu Menschen aus der Welt hatten wir nur sehr wenig Kontakt. Manche von uns Kindern aus der Wahrheit gingen auf dieselben Schulen, aber wir fuhren nicht auf Klassenfahrten und nahmen auch nicht an Krippenspielen, Karnevalspartys oder Martinsumzügen teil. Unsere Eltern gingen weltlichen Arbeiten nach, aber sie wählten nicht und bekleideten auch keine weltlichen Ämter. Unser Platz war nicht in dieser Welt. Wir hofften auf das Ende des Systems der Dinge, auf die Zeit, in der wir auf der Erde ein Paradies errichten würden und Gott regierte. Nach dem Sommerkongress nahm Papa sich die Sommerferien meistens frei, um mit uns und den anderen Brüdern nach Sulac-sur-Mer zu fahren. Der Bus von Silas Reisen holte uns vom Kongressgelände ab. Er gehörte Mischas Eltern, Bruder und Schwester Reinhard. Mit Silas Reisen fuhren nur Glaubensbrüder in den Urlaub. So hatten wir Kinder auch in den Ferien immer jemanden zum Spielen. Oft saßen wir nach den Zusammenkünften, die wir in dem Reisebus abhielten, gemeinsam auf dem Campingplatz um das Lagerfeuer, sangen Königreichslieder und Bruder Reinhard begleitete uns auf dem Akkordeon. Zu Hause, wenn die Tage im Winter kürzer wurden und wir schon früh im Bett lagen, las Mama uns vor dem Schlafengehen aus mein Buch mit biblischen Geschichten vor. Vor allem die frühen Geschichten beeindruckten uns. Brüder schlugen sich tot, Engel wurden zu Dämonen und verbrüderten sich mit Satan, bis Jehova sie allesamt aus dem Himmel verbannte und auf die Erde schleuderte. Auf der Erde nahmen die Dämonen Menschengestalt an und legten sich zu den sterblichen Frauen, die Riesen gebaren. Diese Riesen wurden Nephilim genannt. Sie knechteten die Menschen, bis Jehova die Sintflut schickte und die Nephilim vernichtete. Die Dämonen waren damit jedoch nicht aus der Welt. Auf den grauen Garagenplätzen zwischen dem Himbeerhang und der Blumensiedlung brachte Papa uns das Fahrradfahren bei. Ein Jahr später wurden wir eingeschult. Sulamit und ich lernten nebeneinander lesen, schreiben und rechnen. Nach der Schule machten wir zusammen Hausaufgaben, entweder bei uns oder bei Lydia, und dreimal die Woche sahen wir uns abends im Königreichssaal bei den Zusammenkünften. Meistens kam Sulamit an den Freitagen nach der theokratischen Predigtdienstschule mit zu uns und blieb auch über Nacht. An manchen Samstagen, vor allem, wenn Lydia mal wieder in der Klinik war, durften wir in unseren Schlafanzügen neben Mama und Papa auf der Couch sitzen und Wetten, das sehen. Wie alle Kinder liebten wir das Fernsehen, aber viele Sendungen durften wir nicht schauen. Schwester Alberts war nicht so streng wie Mama und Papa. Rebecca und Tabea durften Pumuckl sehen. Tobias durfte sogar Alf schauen und den Räuber Hotzenplotz, obwohl sein Vater Ältester war und seine Mutter Pionierin. Wir nicht. In Mamas Augen war der Pumuckl ein Kobold und konnte Dämonen anziehen. Alf war ein Außerirdischer. Gott und seine irdische Schöpfung wurden durch jemanden wie ihn verhöhnt. Der Räuber Hotzenplotz war ein Verbrecher und die kleine Hexe war, wie der Name bereits sagte, eine Hexe. In der Schule sahen Sulamit und ich einmal Ronja Räubertochter. Die ersten beiden Stunden fielen aus und wir wurden zu einer anderen Klasse in die Aula gesetzt. Verteilt auf Sofasäcken hockten wir zwischen den Weltkindern. Hätte Mama das gewusst, sie hätte es niemals erlaubt. Mama erkundigte sich regelmäßig bei den Lehrern nach dem Lehrplan, nach Klassenausflügen oder Projektwochen. Wenn es nur irgend ging, ließ sie uns davon befreien. Stumm starrten wir auf die Leinwand. Da lief ein Mädchen durchs Gebirge und ärgerte sich über Rumpelwichte, ging nackt mit einem Jungen schwimmen und unterhielt sich mit Graugnomen. Am Himmel flogen Wilddruden, menschenfressende Greifvögel, sie hatten Zitzen am Bauch und schrien. »Menschenkinder! Menschenkinder!« Sulamit krallte sich an mir fest. »Busenvögel«, flüsterte sie. Es war das erste Mal, dass wir nackte Brüste sahen, auch wenn es nur die von Fantasievögeln waren. Bei Wetten, das gab es keine Wilddruden und Rumpelwichte. Überhaupt war Frank Elstner in den Augen von Mama und Papa ein anständiger Mann, auch wenn er nicht in der Wahrheit wandelte. Mama und Papa wiesen uns immer darauf hin, dass niemand wissen könne, wen Jehova in der Schlacht von Harmagedon vernichten würde und wen nicht. Ich glaube, heimlich hofften sie, dass Frank Elstner es schaffen und seine Show im Paradies mit Jehovas Segen fortsetzen würde.
Stefanie, du bist nicht die einzige Stefanie hier heute im Saal. Vorne in der ersten Reihe sitzt eine zweite Stefanie und die hat eine Frage an dich. Und zwar, hi Stefanie.
Hallo. Ich würde gerne wissen, welches Lieblingsessen verbindest du mit deiner Kindheit?
Lieblingsessen? Boah. Ja, also ich liebe Essen. Meine Mutter ist ja Spanierin, deswegen gab es bei uns immer so spanisches Essen. Also ich esse ja kein Fleisch mehr und ich esse auch keine Milchprodukte und nichts mehr, aber ich habe früher das alles geliebt. Ich habe zum Beispiel gerne so Hammelkeule und mein Vater hat mir dann immer so diese Nerven da rausgeholt, das weiß ich noch. Und ich habe wirklich alles gegessen, auch Schnecken und ich weiß nicht was alles. Also alles, was meine Mutter gekocht hat, hat mir eigentlich geschmeckt. Aber das esse ich alles heute nicht mehr. Also schon, was meine Mutter gekocht hat, zum Beispiel Tortilla de Patata, das ist so eine spanische Kartoffeltortilla. Die mache ich jetzt immer mit Kichererbsenmehl. Es schmeckt fantastisch. Man schmeckt den Unterschied kaum. Man braucht kein Ei dafür. Ich liebe Essen. Ich bin eine große Esserin. Ich mag aber auch Sauerkraut.
Also Vielfalt im Essen auf dem Speiseplan von Stefanie de Velasco. Stefanie hier aus dem Publikum. Hattest du irgendwann schon mal Kontakt, also mit Kontakt meine ich geredeten Kontakt mit einem Zeugen Jehovas oder einer?
Ja, in der Tat ist eine gute Bekannte von mir noch praktizierende Zeugin. Deswegen finde ich das auch so interessant, mal die Perspektive zu hören von jemandem, der halt ausgestiegen ist und das differenzierter im Nachhinein betrachtet, ja.
Aber das heißt, sie ist Zeugin, du nicht und ihr habt trotzdem Kontakt und eine Freundschaft?
Ja, das funktioniert. Solange man das Thema meidet und sie einen nicht bekehren will und so, klappt das.
Ich hatte auch ein Mädchen früher in meiner Klasse, die war Zeugin und die hat sich so komplett abgeschottet und hat dann auch irgendwann mal gesagt, sie soll nicht so mit weltlichen oder anderen Kindern, ich weiß nicht mehr, wie sie es gesagt hat, auf jeden Fall mit uns quasi rumhängen. Wie war das bei dir früher in der Schule? Wussten die anderen erstmal mit dir in der Klasse, dass du da irgendwie anders bist im Glauben?
Ja, auf jeden Fall, aber da war ich auch nicht die Einzige. Also in meiner Schulklasse waren auch, ich glaube, 4 oder 5 muslimische Kinder. Da waren wir zum Glück schon mal ein paar mehr, die nicht morgens gleich irgendwie das Kreuz schlagen mussten. Das war nämlich bei uns an der Schule tatsächlich noch so. Aber das ist ja auch etwas, was mich halt eben unabhängig von meiner eigenen Geschichte interessiert hat. Also was passiert eigentlich mit einer, in einer Gemeinschaft, in einer religiösen Gemeinschaft oder auch in einer politischen Gemeinschaft oder welche auch immer, wenn da sich so eine Art eigene, so ein Rahmen auftut, wo nicht so klar ist, wie mit bestimmten, also wo den Einzelnen überlassen wird, wie mit bestimmten Dingen umgegangen wird. Also das kam ja jetzt auch in dieser Szene, die ich vorgelesen habe, so kurz raus. Also einige sind halt sehr locker bei den Zeugen Jehovas und andere Eltern sind sehr streng. Und das ist etwas, was mich jetzt über die Zeugen Jehovas hinaus auch immer fasziniert hat. Also bei auch anderen Religionsgemeinschaften oder auch in, ja, ich weiß nicht, da kann man ja auch zu so Marxismus oder so, also ne, die RAF war halt so eine total extreme und dann gibt es irgendwie andere, die das halt politische Dinge anders durchbringen wollten. Also das ist etwas, was mich extrem fasziniert. Also so abgeschlossene Universen und wie dort Dinge verhandelt werden.
So, und in der Passage, die du uns jetzt vorliest aus dem Buch, finde ich so nochmal in puncto Schule, kriegt man sehr gut mit, wie da auch die Beziehung und die Erziehung und der Einfluss von zu Hause damit reinspielt.
You damn right.
Yes, I am.
Einige Tage bevor die Schule wieder anfing, sprachen Mama und Lydia mit uns über die kommenden Wochen. Frau Böhnke, unsere Lehrerin, hatte bei der letzten Elternversammlung den Lehrplan vorgestellt. Es ging um die Evolutionstheorie nach Darwin. Mama hatte darauf hingewiesen, dass wir die Evolutionstheorie ablehnten, dass wir an die Schöpfungsgeschichte der Bibel glaubten und nicht an irgendwelche alten Knochen, die beweisen sollten, dass wir vom Affen abstammten. Sie hatte Frau Böhnke gebeten, Sulamit und mich vom Unterricht zu befreien, aber Frau Böhnke hatte es nicht erlaubt. Mama kontaktierte daraufhin die Schulleitung, doch auch die genehmigte die Freistellung nicht. Also nahmen Mama und Lydia in den letzten Ferientagen das gesamte Schöpfungsbuch noch einmal mit uns durch. Sie bestellten außerdem 30 Exemplare der Taschenbuchausgabe, damit wir sie an unsere Mitschüler verteilen konnten. »Ihr seid keine kleinen Kinder mehr«, sagte Mama. Es geht nicht mehr nur darum, keine Weihnachtslieder mitzusingen. Ihr müsst euren Mitschülern klarmachen, wer unser wahrer Schöpfer ist, und zwar mit guten Argumenten.« Stundenlang stellten Mama und Lydia mit uns Szenen nach, spielten abwechselnd unsere Mitschüler und Frau Böhnke, bombardierten uns mit weltlichen Argumenten. Mama wurde dabei richtig gemein, manchmal sogar gemeiner, als unsere Mitschüler es waren. Sie meinte es nur gut, sie wollte uns auf alles vorbereiten. So war Mama, sie ließ nie locker. Erst als alle Argumente saßen und unsere Antworten schlagfertig genug herausgeschossen kamen, gab sie Ruhe. Am nächsten Morgen, kurz vor 8, wartete die ganze Klasse vor dem Biologieraum. Jana erzählte uns von ihren Ferien. Ihr Vater hatte einen Wohnwagen gemietet und war mit Kerstin und ihr an die Küste Portugals gefahren. Sulamit und ich schauten uns an. Der Höhepunkt unserer Osterferien war das Gedächtnismahl und der Besuch unseres Kreisaufsehers gewesen. Wir fuhren nur in den Sommerferien weg. Die anderen Ferien nutzten unsere Eltern für den Predigtdienst, da es an den Feiertagen viel leichter war, über Jehova und seine Verheißungen zu reden. Papa sagte immer, es sei sinnlos, Urlaub in einer Welt zu machen, die bald vernichtet werden würde, und dass das ewige Leben besser als jeder Urlaub sein würde. Frau Böhnke hetzte mit zwei Baumwollbeuteln über der Schulter und einem Schlüsselbund in der Hand die Treppen hoch. Auch Sulamit und ich hatten Baumwollbeutel dabei. In ihnen waren die Schöpfungsbücher, die wir verteilen sollten. Frau Böhnke schloss auf. Lärmend setzten sich alle auf ihre Plätze. Ich stellte den Beutel neben meinen Rucksack. Ich konnte es kaum erwarten, die Schöpfungsbücher loszuwerden. Nicht, weil ich mich so sehr freute, sie zu verteilen, sondern weil ich es endlich hinter mir haben wollte. Letztes Jahr hatten wir das Fragen junger Leute Buch mit in die Schule genommen und in der großen Pause an unsere Mitschüler verteilt. Nie werde ich die spöttischen Gesichter vergessen, das Gelächter. Alle grölten sich gegenseitig die Überschriften zu. Selbstbefriedigung, wie kann ich damit aufhören? Bringt Sex etwas für unsere Freundschaft? Was, wenn jemand Sex mit mir haben will? Warum komme ich bei Jungs nicht an? Selbst Jana hatte mitgekichert. Frau Böhnke stand vorne an der Tafel und erklärte, was wir in den kommenden Wochen durchnehmen würden. Dann zeichnete sie mit Kreide eine Linie an die Tafel und schrieb ganz an den Anfang Urknall. Mein Heft lag ungeöffnet vor mir. Wir würden das nicht mitschreiben. Unsere Aufgabe war es, gegen jede wissenschaftliche Behauptung von Frau Böhnke ein biblisches Argument zu finden und den Unterricht so zu stören, dass Frau Böhnke nicht dazu kommen würde, falsch Zeugnis über die Entstehung der Welt abzulegen. So zumindest hatte Mama es uns eingeschärft. Frau Böhnke quietschte mit der Kreide über die Tafel. Mein Mund war so trocken, dass die Zunge am Gaumen pappte. Jehova wird dir helfen. Jehova hilft immer, wenn es keinen Ausweg mehr gibt. Wie oft hatten Mama und Papa das zu uns gesagt? Wie oft hatten sie uns Geschichten aus der Bibel erzählt, die von Johannes dem Täufer oder vom Apostel Paulus handelten? Beide hatten für ihren Glauben Qualen ertragen, die wir uns kaum vorstellen konnten. Genau wie die vielen Brüder und Schwestern, die ihr Leben riskiert hatten, um das Wort Gottes zu predigen und überall auf der Welt in Gefängnissen ausharrten. Was war dagegen eine Schulstunde, in der wir einer von Satan geleiteten Lehrerin und ein paar von der Welt verblendeten Mitschülern die Wahrheit verkünden sollten?
Stephanie, man findet ja schon so viele Artikel und Filme und Interviews von Aussteigern, die erzählen, wie ihr Leben war bei den Zeugen Jehovas, aber auch die vor allem davon erzählen, wie schlimm und furchtbar ihr Austritt war. Also das gibt es wirklich sehr, sehr oft. Du bist mit 15 ausgetreten bei euch aus der Gemeinschaft. War das bei dir auch der Horror?
Ja und nein. Ich war natürlich froh, da raus zu sein. Das war natürlich schon mal so ein Euphorie-Moment. Ich glaube, der Horror kommt erst danach. Wenn man sozusagen versucht, sich so eine Art, ja, wie soll ich sagen, es klingt ein bisschen krass, aber ist halt echt so ein neues Leben aufzubauen. Ne? Was mich irgendwie, also diese vielen Aussteigerberichte und so, das ist ja sozusagen das eine. Aber der Kosmos der Zeugen Jehovas ist ja sozusagen viel mehr. Und mich hat eben das Ganze drumherum interessiert. Nicht nur, also natürlich geht es auch in meinem Buch um ein junges Mädchen, das den Glauben in Frage stellt, in dem sie sozusagen groß geworden ist. Aber mich hat es vielmehr interessiert, dieses ganze Universum zu erzählen und auch diese Anbindung der Zeugen Jehovas. Also die Zeugen Jehovas sind in der DDR verfolgt worden und im Dritten Reich. Und die sagen ja immer so, wir sind kein Teil der Welt. Deswegen heißt das Buch auch kein Teil der Welt. Die berufen sich dabei auf eine Bibelstelle, wo Jesus das gesagt hat. Mhm. Aber irgendwie sind sie ja dann doch mitten unter uns. Und sie sind halt auch gerade durch diese Verfolgung in diesen beiden deutschen Regimen, ja, haben sie halt irgendwie so eine ganz extreme Anbindung an die deutsche Geschichte. Und dieser große Bogen hat mich eigentlich viel mehr interessiert, als nur jetzt mal in Anführungsstrichen so eine Aussteigergeschichte zu erzählen. Ja.
Was sagst du heute, wenn Zeugen Jehovas bei dir an der Tür klingeln?
Die haben schon lange nicht mehr bei mir geklingelt. Und ja, was sage ich dann? Kein Interesse. Tatsächlich. Ich sage einfach kein Interesse, weil es stimmt ja auch.
Eigentlich ein geiles Schlusswort, aber ich wollte noch wissen, welcher war dein erster Geburtstag, den du gefeiert hast?
Weiß ich gar nicht mehr. Ich weiß aber, ich habe meinen 7. und meinen 9. vergessen. Ich weiß nicht, ich habe bis heute irgendwie, feiere ich echt ungern, aber meinen 7. und 9. habe ich vergessen.
Aber 7. und 9. nach dem Austritt oder der wirklich?
Nee, meinen wirklichen 7. und meinen wirklichen 9.
Aber da habt ihr doch nicht gefeiert, oder? Richtig?
Nee, hat mich also auch niemand dran erinnert. Meine Mutter hat dann so am nächsten Tag...
Ach, vergessen
im Sinn,
dass du noch nicht mehr wusstest, heute ist der.
Ich habe den vergessen. Ich habe am nächsten Tag gemerkt, krass, ich hatte ja gestern Geburtstag. Aber das war eigentlich, fand das ein bisschen cool auch natürlich.
Anders als die anderen.
Anders als die anderen, genau.
Kein Teil der Welt. So. Genau. Zum Schluss liest du uns jetzt nochmal eine Stelle aus dem Buch vor. Vielleicht sagst du selber kurz, wo wir da jetzt genau einsteigen.
Ja, das ist jetzt eigentlich nochmal eine ganz kurze Passage, wo die beiden Protagonistinnen sich das Paradies ausmalen. Sozusagen die Endvision.
Das Ziel,
genau. Alle Kinder in unserer Versammlung freuten sich auf das Paradies, wie Weltkinder sich jedes Jahr auf den Weihnachtsmann freuten. Im Unterschied zu den Weltkindern, die genau wussten, wann Weihnachten war, wussten wir nicht, wann das Paradies kommen würde. Nur, dass es nicht mehr lange dauern würde und dass, wenn es einmal da wäre, es mehr brächte als Stofftiere, Fahrräder und Lego-Baukästen. Auf uns wartete das größte und beste Geschenk, das ewige Leben. Als wir noch klein waren, malten Sulamit und ich uns manchmal vor dem Schlafengehen aus, wie wir im Paradies wohl leben würden und was wir dort den ganzen Tag täten. Auf den Bildern unserer Literatur sah das Paradies immer aus wie eine Mischung aus Zoo und Gemüsegarten. In unserer Vorstellung räumten wir zunächst die Trümmer der alten Welt weg, Hochhäuser, Kirchen, Fußballstadien, die Pyramiden, und schütteten sie zu großen Haufen auf, die wir mit Blumen bepflanzten. Danach reinigten wir die Erde von weggeworfenen Kaugummi, alten Autoreifen und Zigarettenstummeln. In unserer Vorstellung legten wir anschließend überall Gärten an, bauten Obst und Gemüse an, päppelten Tiere mit Nuckelflaschen auf und wilderten sie in ihren ursprünglichen Habitaten aus, auch wenn diese auf anderen Erdteilen lagen. Unsere Eltern erlaubten uns weit zu reisen, womöglich sogar allein, denn im Paradies musste niemand Angst haben. Die Haustüren schlossen wir nachts nicht ab. Es gab keine Gewalt, keine Krankheiten, keine Geldsorgen, keine Unfälle und keinen Tod. Es war nicht schwer, sich all das vorzustellen. Die Tiere, die sauberen Flüsse, die saftigen Äpfel, die Gesundheit. Wenn nur die Sache mit der Ewigkeit nicht wäre. Uns kam sie verdammt lang vor. Was würden wir tun, wenn alles aufgeräumt wäre? Allein die vielen Zigarettenstummel aufzusammeln, würde sicher eine Menge Zeit kosten, aber keine Ewigkeit. Nichts dauerte eine Ewigkeit. Meist endeten unsere nächtlichen Gespräche mit Schwindel. Erst als wir älter wurden, merkte ich, dass es nicht die Müdigkeit war, von der mir schwindelig wurde. Unsere Köpfe waren nicht dafür gemacht, sich die Ewigkeit vorzustellen. Heimlich fragte ich mich, wer Harmagedon überleben würde und wer nicht. Eins war klar, ein bisschen Predigtdienst und Gebete würden nicht reichen. Wir alle mussten Jehova beweisen, dass wir es wert waren. Trotzdem, wir würden wahrscheinlich überleben. Rebecca, Tabea, Mischa, Tobias auch wenn Sulamit meinte, sie könnte gut auf ihn verzichten. Wer bestimmt nicht überleben würde, da war ich mir sicher, war Rebekkas und Tabeas Bruder David. David ging schon lange nicht mehr in die Zusammenkünfte. Während Rebecca, Tabea und Schwester Alberts in der theokratischen Predigtdienstschule saßen, fuhr er mit seiner frisierten 80er über die Dörfer. Einmal griff Bruder Schuster ihn sturzbetrunken an einer Tankstelle auf. Er meldete es nicht der Polizei, dann wäre David nicht nur die frisierte 80er, sondern auch seinen Führerschein los gewesen. David hatte sich im Gegensatz zu Sulamit und mir nie taufen lassen. Deswegen durfte Bruder Schuster noch mit ihm sprechen, obwohl David die Zusammenkünfte nicht mehr besuchte und auch ansonsten ein sehr weltliches Leben führte. Mit Rebecca und Tabea sprachen wir nicht über David. Der Schmerz, dass mit ihm genau das geschah, was alle befürchtet hatten, als er sich von der Wahrheit abgewandt hatte, war schon groß genug. Wir konnten nichts tun, außer für David zu beten. Das tat Schwester Alberts auch immer, wenn wir bei ihr zum Essen waren. Jedes Mal schloss sie David in ihr Gebet mit ein. Die Angst um ihren Sohn war größer als die Scham, ihn vor uns im Gebet zu erwähnen.
Das war die Lesung mit Stefanie de Velasco hier bei uns im Stories Podcast. Ihr neues Buch heißt Kein Teil der Welt und ich sag's nur nochmal dazu, dieses Buch hat fast 430 Seiten. Das heißt, hier im Podcast in der Lesung haben wir über sehr, sehr vieles aus der Geschichte nicht gesprochen und zwar mit Absicht, um nichts zu verraten. Aber auch, weil es einfach viel zu viel gewesen wäre. Und ich kann euch einfach nur raten, wenn ihr euch für so Glaubensgemeinschaften und so etwas andere Familien und vor allem Freundschaftsgeschichten interessiert, dann lest dieses Buch. Ihr werdet es nicht bereuen. Es ist etwas dicker, aber es lohnt sich auf jeden Fall. So. Nächste Woche kommen dann zwei Jungs vorbei, die kennt ihr auf jeden Fall, wenn ihr viel auf YouTube unterwegs seid und wahrscheinlich klingelt es auch bei euch, wenn ihr noch nie bei YouTube unterwegs wart und euch ihre Videos angeguckt habt. Die Zwillinge Heiko und Roman Lochmann kommen vorbei. Die haben ja vor einiger Zeit ihre Karriere als die Lochis beendet und blicken jetzt nochmal zurück auf ihre Jahre als YouTube-Stars, aber auch als Brüder, als Sänger und als Jungs, die einfach den krassesten Erfolg mitten in ihrer Pubertät hatten. Willkommen Realität heißt ihr neues Buch. Darüber werden wir nächste Woche sprechen. Ich bin sehr gespannt, wie die beiden so drauf sind und freue mich sehr, wenn ihr nächste Woche hier wieder dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit mit vielen guten Geschichten.
Das war ein Podcast von Funk.